Souveränität. Eine unerlässliche Voraussetzung für die Geltung einer solchen Ordnung war die Monopolisierung der Kriegsgewalt beim Staat bzw. beim Souverän. Ohne sie konnte der Grundsatz des Tertium non datur nicht politische Realität werden, sondern blieb eine bloße Sollensforderung. Während Grotius bei der Neuordnung des Kriegsrechts weithin auf antike Autoren zurückgreifen konnte, mit denen er seiner Argumentation Autorität verschaffte, war Souveränität ein gänzlich neuer Begriff, den der französische Politiktheoretiker Jean Bodin im Anschluss an frühere Debatten über inappellable Letztinstanzlichkeit entwickelt hatte. Der Begriff der Souveränität veränderte die politischen Konstellationen Europas, indem er einerseits den Raum in eine Vielzahl politischer Räume segmentierte und damit die hierarchischen Strukturen des Dante-Modells endgültig verabschiedete und indem er andererseits jene Räume, die den Ort der Souveränität nicht eindeutig zu benennen vermochten, als rückständig und im Niedergang befindlich kennzeichnete. Das Heilige Römische Reich ist ein Beispiel dafür, wo sowohl der Kaiser als auch die Kurfürsten, die den Kaiser wählten, ihm insofern vorgeordnet waren, in der Publizistik in Konkurrenz zueinander als souverän angesehen wurden. Samuel Pufendorf hat das Reich darum als Monster im Sinne eines mehrköpfigen Tieres, Monstrus simile, bezeichnet. Das galt in ähnlicher Weise auch für die Adelsrepublik Polen, wo das Liberum Veto, das Einspruchsrecht der zahllosen Adligen, die Entstehung von Souveränität verhinderte und dazu führte, dass Polen im 18. Jahrhundert zur Beute dreier Großmächte wurde. Eine weitere Voraussetzung für die Einbindung des politischen Handelns in die Ordnung von Souveränität, Symmetrie und Binarität war die Verstaatlichung des Kriegswesens, konkret die Überführung der von Kriegsunternehmern, Condottieri, organisierten Söldnerheere in dem Souverän dauerhaft unterstellte Truppen, die, gleichgültig ob Krieg oder Frieden herrschte, vom Staat unterhalten und besoldet wurden. Damit wurde der souveräne Staat zum Herrn über Krieg und Frieden und konnte über den Wechsel vom einen in den anderen Aggregatzustand des Politischen entscheiden. Krieg und Frieden wurden von nun an dem Souverän und seinen Entscheidungen zugerechnet, weil bei ihm rechtliche Kompetenz und tatsächliche Fähigkeit zusammenfielen. Das war vorher nicht so, denn die Kriegsunternehmer und ihre Söldner hatten ein vitales Interesse am Krieg, weil sie im Frieden abgedankt wurden und sich einen neuen Auftraggeber suchen mussten oder ohne Ein- und Auskommen dastanden. Die Sorge um ihren Lebensunterhalt machte die angeheuerten Truppen zu einem Störfaktor der politischen Entscheidungen. Solange eine Kriegsökonomie vorherrschte, von der es hieß, der Krieg müsse den Krieg ernähren, bellum se ipse alet, war die Politik nicht der Herr des Geschehens. Das änderte sich in dem Maße, wie die westfälische Ordnung Wirkung entfaltete. Sieht man von der vorübergehenden Auflösung der europäischen Ordnung in der Zeit der napoleonischen Kriege ab, als vom gegenrevolutionären Aufstand in der Vendée bis zum kleinen Krieg, Guerilla, der Spanier, das Volk unter Anführung von Priestern und Intellektuellen, also Potestatis indirectae, in das politische Geschehen eingriff, so ist die Ordnung der Binarität, Symmetrie und Souveränität weniger in Europa als in den von europäischen Mächten errichteten Kolonialreichen außer Kraft gesetzt worden. In den Kolonialgebieten hat sie nie wirklich gegolten, schon gar nicht im Hinblick auf die Souveränitätsansprüche der Kolonisierten, aber auch nicht in Form einer Binarität von Krieg und Frieden, Innen und Außen, Kombattanten und Nonkombattanten. Mit exzessiver Gewalt geführte Unterwerfungsfeldzüge und von Gewaltexzessen begleitete Aufstände wechselten hier einander ab, bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts der antikoloniale Partisanenkrieg immer erfolgreicher wurde, weil er sich logistisch die Strukturen des Ost-West-Konfliktes zunutze machen und gleichzeitig die Kosten der Kolonialmächte für die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft so weit steigern konnte, dass sich der Besitz von Kolonien nicht mehr rentierte. In der Folge gaben die Europäer der Reihe nach ihre Kolonien auf. In den Partisanenkriegen entwickelte sich eine Asymmetrie des Kämpfens, mit der die Unterscheidung von Krieg und Frieden, Innen und Außen, Kombattanten und Nonkombattanten ihre Bindekraft verlor. Das ließ sich nach dem Ende der Imperialkriege nicht mehr rückgängig machen. Auch deswegen nicht, weil es zu viele gab, die kein Interesse am Vergessen oder Vergessenmachen der Asymmetrie hatten. Die meisten Kriege, die nach 1945 geführt wurden, waren keine nach den Vorgaben von Binarität und Symmetrie geführten Staatenkriege. Einer globalen Erweiterung der westfälischen Ordnung im Zuge der Entkolonialisierung stand zunächst auch der Umstand entgegen, dass es neben den egalitär-segmentären Strukturen, die im Wesentlichen auf Europa beschränkt blieben, imperiale Strukturen gab, die von Europa aus nach Afrika sowie Süd-, Südost- und Ostasien ausgriffen. Die imperiale Ordnung ist durch ein Zentrum-Peripherie-Verhältnis bestimmt, bei dem es eine Reihe von Abstufungen gibt, was Binarität, Symmetrie und Souveränität ausschließt. Auch nach der Entlassung der Kolonien in die politische Selbstständigkeit blieb eine Reihe von strukturellen Abhängigkeiten zurück, die bezweifeln ließen, dass sich zwischen globalem Norden und globalem Süden symmetrische Konstellationen entwickeln könnten, wobei sich die Asymmetrie nunmehr auf wirtschaftliche Potenz und wissenschaftlich-technologische Dynamik bezog. Aber auch die militärischen Fähigkeiten spielen in der fortbestehenden Asymmetrie eine Rolle, insofern viele der neuen Staaten aus asymmetrisch geführten Kriegen gegen die Kolonialmächte hervorgegangen sind und diese Asymmetrie-Erfahrung ihre Fähigkeiten und ihr Selbstbewusstsein weithin prägte, bis dahin, dass sie inzwischen selbst durch asymmetrische Konflikte herausgefordert auf Ausbildungsmissionen der USA oder der Europäer angewiesen sind. Durch die völkerrechtliche Anerkennung und die Aufnahme in die Vereinten Nationen jedenfalls war die westfälische Ordnung nicht zu globalisieren. Zuvor bereits ist es in Europa zu einer Entwicklung gekommen, die den Regulationsimperativen des Binären zuwiderlief. Sie kulminierte in der Vorstellung eines totalen Krieges, bei dem nicht nur die Superiorität der Politik gegenüber dem Militär in Frage gestellt, sondern auch die Binarität der westfälischen Ordnung ausgehebelt wurde, indem man Elemente des Bürgerkriegs für die Führung des Staatenkriegs nutzte, um die Souveränität des Gegners zu unterminieren. Weiterhin stellte das Projekt des totalen Krieges die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nonkombattanten in Frage, was dann bestimmten Strategien des Luftkriegs zugute kam. Das begann bereits im Verlauf des Ersten Weltkriegs, als der Krieg entgegen den Planungen der großen Mächte nicht in einer Abfolge von Entscheidungsschlachten nach wenigen Monaten beendet wurde, sondern sich zu einem Erschöpfungskrieg entwickelte. Als absehbar war, dass darin die Mittelmächte, Deutschland und Österreich-Ungarn, unterliegen würden, weil sie infolge ihrer Aussperrung vom Welthandel keinen ungehinderten Zugriff auf die globalen Ressourcen hatten, wie das bei Frankreich und Großbritannien der Fall war, wurde dies für den deutschen Generalstab zu einer Art Aufforderung, die von der binären Ordnung auferlegten Grenzen zu sprengen und den Krieg über diese Grenzen hinaus zu eskalieren. So hat etwa die deutsche oberste Heeresleitung in drei Anläufen versucht, die Trennung von Staaten und Bürgerkrieg zu unterlaufen, indem sie Bürgerkriegselemente vom religiösen Bekenntnis über die nationale Unabhängigkeit bis zum sozialrevolutionären Umsturz in die Führung des Staatenkriegs einzumischen suchte. Das begann mit der auf deutschen Wunsch hin erfolgten Ausrufung des Heiligen Krieges durch das türkische Staatsoberhaupt Sultan Mohammed V., womit Befehlsverweigerungen und Aufstände in den britischen und französischen Kolonialeinheiten ausgelöst werden sollten, wozu es jedoch nicht in größerem Umfang kam, setzte sich fort in der Unterstützung nationalistischer Separationsbewegungen in Irland, Finnland, der Ukraine und im Baltikum, was einigen Erfolg hatte, und fand seinen Höhepunkt in der Durchreisegenehmigung und den finanziellen Hilfen, die man dem Sozialrevolutionär Lenin zuteilwerden ließ, damit er die bürgerliche Revolution in Russland zu einer sozialistischen Revolution weitertrieb und dabei mit den Mittelmächten Frieden schloss. Doch auch die US-amerikanische Anwendung des Selbstbestimmungsrechts der Völker auf Österreich-Ungarn war ein politisches Strategem, das die Trennung von innen und außen destruierte. In der Pariser Friedensordnung von 1919 ist es demgemäß nicht gelungen, die binären und symmetrischen Prinzipien und Regeln der westfälischen Ordnung wiederherzustellen, und vieles spricht dafür, dass man das auch nicht beabsichtigte. Zumindest US-Präsident Wilson strebte eine grundsätzlich andere Weltordnung an, in der er seinem Land die Rolle des Hüters zugedacht hatte. Der prospektive Hüter USA sollte an die Stelle der qua Binarität gesicherten Hüterunabhängigkeit treten. Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen, weil der US-Kongress sich Wilsons Projekt verweigerte. Man kann gegen die Pariser Friedensordnung aber auch geltend machen, Wilson habe die seinem Vorhaben zugrunde liegenden Prinzipien selbst nicht ernst genommen, sie jedenfalls nicht konsequent vertreten, sondern eine Ordnung im Sinn gehabt, in der die Dominanz der Weißen über die Farbigen in Formen indirekter Herrschaft fortgeführt wurde. Gibt es Gründe dafür, dass Wilson die westfälische Ordnung in Europa nicht wiederherstellen, sondern sie durch eine Weltordnung ersetzen wollte, die auf grundlegend anderen Regeln und Werten beruhte? Zumindest seinen eigenen Erklärungen nach hatte sich Wilson nach langem Zögern zum Kriegseintritt der USA entschlossen, um diesen Krieg zu einem »War to end all wars« zu machen. Die westfälische Ordnung war aber auf den Krieg als Mittel zur Neutarierung der Machtverhältnisse und als Mechanismus des Ausgleichs angewiesen. Es sollten freilich kurze und politisch beherrschbare Kriege sein, wie das im Europa des 19. Jahrhunderts nach den Napoleonischen Kriegen tatsächlich der Fall war. Aber diese mechanische Funktion der Neubalancierung hatte der Krieg im Verlauf des Ersten Weltkriegs eingebüßt. Er hatte sich, weil er nicht nach kurzer Zeit beendet wurde, zu einem Krieg entwickelt, bei dem, ähnlich wie beim Dreißigjährigen Krieg, die Wiederherstellung der vormaligen Ordnung unmöglich war. Ein Neuentwurf war somit vonnöten. Was bedeutet das für die Verwendbarkeit des Binaritätsprinzips beim Entwurf einer Weltordnung für das 21. Jahrhundert? Immerhin ist davon auszugehen, dass es eine Ordnung ohne Hüter sein wird, weil es keine Macht gibt, die von allen relevanten Akteuren als Hüter anerkannt wird, und weil keine Macht, die diese Rolle tendenziell spielen könnte, angesichts der damit verbundenen Aufgaben und Lasten dazu bereit wäre. Es wird also mit großer Wahrscheinlichkeit eine Ordnung sein, die ohne Hüter auskommen muss, die infolgedessen qua Selbststeuerung funktioniert und sich nicht auf die Intentionalität eines Ausgleichers und Schiedsrichters verlassen kann. Für eine Ordnung ohne Hüter aber sind, wie hier an historischen Beispielen gezeigt, präzise Begriffe zwecks Identifikation von Konstellationen und Situationen vonnöten, und dafür hat die symmetrisch-antithetische Struktur einer binären Ordnung große Vorzüge. Diese Binarität wiederum hängt, wie ebenfalls gezeigt, von Voraussetzungen und Rahmenbedingungen ab, die alles andere als selbstverständlich sind. Es spricht außerdem vieles dafür, dass die Kombination von Binarität, Symmetrie und Souveränität nur ordnungsstiftende und erhaltende Wirkung entfalten kann, wenn sie auf eine überschaubare Anzahl von Akteuren beschränkt bleibt, die sich gegenseitig als tendenziell Gleiche anerkennen und so etwas wie ein Direktorium von Ordnungswahren bilden. In einer Anarchie der Staatenwelt ist eine Ordnung von Binarität, Symmetrie und Souveränität kaum aufrechtzuerhalten. Bei den dominierenden Akteuren dieser globalen Ordnung muss jeder auf der Grundlage seiner Ressourcen und seines Engagements weltpolitisches Gewicht haben. Alle anderen bilden dann eine zweite, dritte und vierte Reihe, die in abgestufter Weise weder die gleichen Vorrangpositionen einnehmen können, noch die gleichen Lasten tragen müssen. Darauf ist im Schlusskapitel zurückzukommen.